Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zum Confed Cup hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die deutsche Mannschaft, die hat sich diesen Pokal gestern gesichert durch einen 1:0-Sieg über Chile im Finale von St. Petersburg. Lars Stindl, wieder einmal der Mann des Tages. Mit seinem Tor entschied er das Spiel zugunsten der Truppe von Jogi Löw, die jetzt nach dem Weltmeistertitel auch den Confed Cup geholt hat. Ein Pokal, der im Vorfeld ja so ein bisschen belächelt wurde. Hinterher war die Freude bei der Mannschaft aber dann doch riesengroß, denn das deutsche Nachwuchsteam hat am Ende den Pokal geholt und wir sprechen über das Finale nochmal mit unserem Kollegen Stefan Behrens. Hallo Stefan.
Guten Morgen.
Die Eckdaten des Finals habe ich schon genannt. Was hat aus deiner Sicht gegen Chile gestern den Ausschlag gegeben?
Also von wem stand nochmal dieses berühmte Zitat, ein Spiel dauert 90 Minuten, am Ende gewinnen die Deutschen. Das Gefühl hatte ich so nach den ersten 20, 30 Minuten, also pünktlich eigentlich zum Stündeltor nach 20 Minuten schon, weil Chile zu dem Zeitpunkt einfach die überlegene Mannschaft war. Wir wirklich uns auch mal bei Testing bedanken konnten, dass es zu dem Zeitpunkt noch 0-0 stand, beziehungsweise an der Chancenausbeute der Chilenen. Die hätten wirklich locker 1-0, 2-0 schon führen können zu dem Zeitpunkt. Und aus dem Nichts macht Deutschland das 1-0. Durch einen gut vorgetragenen Konter, beziehungsweise gut erarbeiteten Ball von Werner im Pressing. Und hat das ganze Spiel damit auf den Kopf gestellt. Die Chilenen wurden dadurch verunsichert, die Deutschen kamen besser ins Spiel und es wurde ein Spiel auf Augenhöhe.
Und das hat am Ende für die deutsche Mannschaft dann den Ausschlag gegeben. Zweite Halbzeit ein bisschen ruppiger geworden. Die Chilenen, ja, vor allem mit ziemlicher harter Gangart.
Ja, da hatte arme Herr Kimmich es ein bisschen abbekommen, der wirklich dann zwei, dreimal dann hintereinander dann auch gefoult wurde. Was dann auch weniger mit Karten geahndet wurde. Allgemein fand ich die Schiedsrichterleistung gestern überdenkenswert, sagen wir es mal so. Aber was man auch sagen muss, was mir auch tierisch auf die Nerven geht, auch als sagen wir mal Sympathisant der deutschen Mannschaft oder wenn es in der eigenen Mannschaft passiert im Verein, wenn Spieler so schnell fallen und liegen bleiben. Also wirklich aus dem jedem Kontakt versuchen, das Foul rauszuholen und dann irgendwie dem Gegner auch damit zu provozieren. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das haben die Spieler nicht nötig. Also ich finde, die deutsche Nationalmannschaft hat es nicht nötig, sich durch solche Dinge halt einen Vorteil zu erlangen. Und das, finde ich, hat immer so ein kleines Geschmäckle.
Milorad Mrsić, der Schiedsrichter gestern, du hast ihn ja auch schon angesprochen, er stand mehrfach im Mittelpunkt, unter anderem in der Szene, in der, ich will immer sagen Kurt Jara, aber heißt ja nicht Kurt, der Chilene Jara, der Gonzalo Jara, der ja auch schon bei Mainz 05 aktiv war, der auch schon mehrfach beim der Copa America zum Beispiel 2015 durch eher unrühmliche Szenen aufgefallen ist, als der sich mit einem Ellbogencheck gegen Timo Werner einsetzte, wurde der Videoschiedsrichter um Rat gefragt, beziehungsweise meldete sich einfach und dann wurde für diese Aktion, die eigentlich als Tätigkeit zu werten ist, trotz des Bildes am TV-Gerät am Ende nur gelb verteilt.
Das finde ich ein bisschen affig. Dann hat bestimmt der Schiedsrichter gedacht, alles klar, da ist ein Ellbogenschlag, das war aber jetzt kein gezielter Ellbogenschlag ins Gesicht, der war eine Ruderbewegung oder irgendwie sowas muss er sich dabei gedacht haben. Allgemein fand ich die Art und Weise, wie mit Videobeweis bei dem Finale umgegangen wurde, unter aller Kanone. Mhm. Also das kann nicht sein, dass die Chilenen haben in einer Situation haben sie einen Videobeweis befordert und zuerst sagte der Schiedsrichter, nein, wir machen keinen Videobeweis, da wollten sie nämlich einen Elfmeter haben. Und hat sich dann doch am Ende breitschlagen lassen, nach gefühlt 5 Minuten Diskussion, dass er dann den Videobeweis einführt. Und das sind halt diese Beispiele, die wir nicht sehen wollen. Dass halt eine Mannschaft auf den Schiedsrichter zuläuft und sagt, Videobeweis, Videobeweis, Videobeweis. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Es soll ja nur wirklich da sein, wenn er sich nicht sicher ist oder der Videoschiedsrichter gesehen hat, hör mal, da ist ja ein großer Fehler unterlaufen, das ist ein Tor, das ist eine rote Karte, Punkt. Mhm. Für nichts anderes. Und nicht für jede kleinste Scheißentscheidung, dass da dann die Spieler zum Schiedsrichter laufen, ja, guck doch mal auf die Kamera.
Sollte man vielleicht auch für dieses Fordern des Videobeweises dann auch längerfristig sowas einführen wie für Reklamieren und gelbe Karten fordern, nämlich einfach eine Verwarnung?
Ja, hat ja auch zuerst, wer, ich weiß gar nicht, wer war das denn? Irgendjemand hatte ja auch von den Chilenen hatte das ja auch gefordert und hat dann dafür auch gelb gesehen. Hm. Das fand ich richtig. Ich glaube, Vargas war das. Und das finde ich, sollte man dann wirklich genauso machen. Weil das ist ja auch eine Manipulation des Schiedsrichters. Wenn du die ganze Zeit zum Schiedsrichter läufst und sagst, ich will einen Videobeweis, mehr sagst du deinem Schiedsrichter eigentlich, du hast es nicht drauf, du musst dir, du kannst ohne Video, kannst du nicht pfeifen. Mhm. Und das darf den Schiedsrichter sich nicht gefallen lassen, er ist die Autorität auf dem Platz eigentlich.
Diese Probleme, die es jetzt mit dem Videoschiedsrichter beim Confed Cup gab, deiner Meinung nach anfangs Probleme oder generelle Probleme, die vielleicht auch so schnell nicht zu lösen sind?
Ich weiß es nicht. Das ist natürlich, das System wurde schon mal vorher probiert, auch bei der U20-Weltmeisterschaft und dergleichen. Jetzt haben wir aber gesehen, wie Profis damit umgehen. Und Profis sind halt ein bisschen abgezockter als die U20-Nationalmannschaften und sagen, machen dann sowas wie die Chilesen gestern, dass sie dann sagen, wir wollen den Videobeweis oder versuchen auch anders Einfluss dann aufs Spiel zu nehmen. Und dafür müssen Mechanismen jetzt geschaffen werden rund um den Videobeweis, dass das nicht mehr passiert. Oder man führt ihn gar nicht erst ein so in diesem System, so wie er jetzt läuft. Das war natürlich Anfängerfehler, klar, weil man es noch nicht gewohnt ist. Auch die Schiedsrichter sind es noch nicht gewohnt, wirklich mit diesem System umzugehen. Geschweige denn die Videoschiedsrichter. Und was dann noch geändert werden muss, die Videoschiedsrichter sollten auch gute Schiedsrichter sein. Da sollte halt nicht jemand vor dem Bildschirm sitzen, der vielleicht noch nie ein großes Spiel gepfiffen hat, sondern da müsste dann auch sowas in dieser Kategorie an Schiedsrichtern genau auf demselben Level sitzen. Und diejenigen, die sollen sich dann wirklich auch nur einschalten, wenn es nötig ist und sonst gar nicht.
Also da wird sicherlich noch einiges dann in der nächsten Zeit am Videoschiedsrichter geschraubt werden. Beim deutschen Team wird sicherlich auch noch einiges geschraubt, denn die Mannschaft, die jetzt beim Confed Cup mitgespielt hat, das war ja eine Nachwuchsmannschaft, das war ja eine, ja im Grunde auch eine Verlegenheitself, weil nämlich die erste Auswahl ja letztlich geschont werden sollte nach einer anstrengenden Saison. Aber es haben einige die Chance genutzt, Stefan, sich in den Mittelpunkt zu spielen und auch in das Notizbuch von Jogi Löw für die WM dann im nächsten Jahr. Lars Stindl zum Beispiel, das wird dich als Gladbacher freuen.
Ja, richtig. Also wir in Gladbach fordern ja schon länger den Lars Stindl in der Nationalmannschaft, weil wir einfach seine Qualitäten wissen. Und das ist wirklich ein Spieler auch, der dieser ganzen im Gesamten gesehen jungen Mannschaft wirklich auch ein bisschen Sicherheit mitgegeben hat. In der Offensive konnte man Stindl immer den Ball geben, der den Ball immer festgemacht, konnte sich auch mal gegen zwei oder gegen drei Chilenen dann durchsetzen. Das ist eine Stärke, die Lars Stindl hat und die der Mannschaft wirklich gut tun kann, auch in brenzligen Situationen. Auch wenn er noch nicht international noch nicht so erfahren ist, macht er das einfach wett durch seine Abgezocktheit. Mhm. Also Lars Stindl ist halt ein Spieler, du magst ihn, wenn er in deiner Mannschaft spielt, wenn er beim Gegner spielt, hast du ihn. Und das tut der deutschen Mannschaft gut, weil solche, sag ich mal, Arschlöcher haben wir nicht so viele in der Mannschaft. Wer mir aber auch gut gefallen hat, also wer sich auch in den Vordergrund gespielt hat, war natürlich Goretzka. Mhm. Goretzka hat einen starken Confed Cup gespielt, auch mit seinen drei Toren hat er auf sich aufmerksam gemacht. Und Timo Werner wird ja auch sehr, sehr gelobt. Seine Qualitäten sind bekannt mit seiner Geschwindigkeit, damit ist er immer ein Konterstürmer und Konterstürmer haben wir nicht so viele.
Mhm. Torschützenkönig und natürlich auch vorbereitet des 1:0 Siegtreffers gestern durch Stindl, ja.
Ja, genau. Hat er auch stark gemacht, wie er das gestern im Pressing. Das kann er wirklich auch gut. Dieses Pressing-Spiel, dafür ist Timo Werner auch sehr gut. Dann ist die Frage, wer hat sich noch so ein bisschen im Vordergrund gespielt?
Was wäre denn mit Julian Draxler?
Julian Draxler, der große Übersteiger.
An dem scheiden ja sich so ein bisschen die Geister.
Ich bin der Meinung, Draxler hat keinen schlechten Confederations Cup gespielt. Ich bin aber auch der Meinung, Julian Draxler ist kein Spieler, der andere Spieler besser macht, aber Julian Draxler ist ein Spieler, der mit guten Spielern bombastisch spielen kann. Je besser die Elf um Draxler herum, desto besser ist er auch. Also er kann wirklich mit seinen Mitspielern wachsen. Und wenn er in einer guten Elf spielt, mit Özil, mit Reus und dahinter Kroos, Khedira, da könnte auch ein Julian Draxler wirklich für mich zur ersten Elf gehören. Mhm. Natürlich, ne, je nachdem, wie fit die ganzen anderen Spieler sind. Aber Draxler finde ich gar nicht so schlecht, auch wenn er jetzt nicht immer seine beste Leistung gezeigt hat. Aber der hat hier da seine Momente gehabt, wo man sagte, Hut ab. Das war sehr gut gespielt, sehr übersichtlich, beziehungsweise technisch sehr stark gemacht. Und ich fand den gar nicht so schlecht, wie er teilweise geredet wird.
Ist ja immerhin auch zum Spieler des Turniers gewählt worden.
Ja, als deutscher Kapitän, da kann man das ja auch machen, ne, wenn man den Pokal gewonnen hat.
Aber lag das vielleicht eher so am Pokalsieg und an dem Sieg der deutschen Mannschaft als an seiner eigenen Leistung?
Ja, glaube ich auch. Das ist halt wirklich, das ist passiert schon mal öfter bei solchen Turnieren, dass halt wirklich, entweder man gibt den aus Trost, macht einen Trostpreis draus, wie Messi 2014 ja. bei der Weltmeisterschaft, oder man nimmt einfach irgendeinen Spieler aus der Gewinnermannschaft.
Und was auch 2014? Nicht wählen,
weil Goretzka drei Tore geschossen hat, Stindl drei Tore geschossen hat, Werner drei Tore geschossen hat, da wollte man keinen von dem irgendwie zu nahe treten. Man hat aber gesehen, der Drax hat das ein oder andere Tor ganz schön vorbereitet, also geben wir ihm das.
Also, 2014, die Nominierung von Messi zum Spieler des Turniers war ja auch eine, die man nicht so ganz nachvollziehen konnte, die allerdings als Trostpreis, wie Stefan es eben gesagt hat, dann vielleicht doch erklärbar ist. Julian Draxler, ordentliches Turnier gespielt, aber da ist auch noch Luft nach oben, aber vielleicht dann bei der WM, wie Stefan gesagt hat, an der Seite von anderen Spielern dann im Schatten und nicht als Kapitän auf jeden Fall. Aber man muss ja sagen, als Kapitän schon mehr Titel gewonnen als Michael Ballack.
Also, das ist,
die Spitze konnte ich mir nicht verkneifen.
Ja, das ist wahr. Es stimmt ja auch, aber ich mochte Michael Ballack immer sehr gerne auf dem Platz. Und mir tut es so leid um ihn, dass er wirklich nie einen Titel mit der Nationalmannschaft holen konnte. Ich habe ihn immer gerne spielen sehen. Was ich aber noch kurz sagen wollte, bevor es weg ist, ich möchte bitte, dass Emre Can öfter spielt. Emre Can hat mir richtig gut gefallen. Jedes Mal, wenn er eingewechselt wurde, hat er Stabilität auf den Platz gebracht und auch diese eine Szene, wo er auch später dann die gelbe Karte für gesehen hat, er macht den Ball alleine, versucht er den gegen gefühlt 10 Chilenen zu verteidigen und klemmt ihn dann später ja zwischen seinen Beinen ein und sperrt den Ball, wofür er dann gelb sieht. Aber er wollte einfach zeigen, ich gebe den Ball nicht mehr her. Egal wann, mit wie vielen Leuten ihr kommt, ich gebe den Ball nicht mehr her. Und ihr könnt mir immer den Ball geben, ich gebe den Ball nicht an den Chilenen weiter. Und mit dieser Ausstrahlung, in dem jungen Alter, also Hut ab, der Mann muss eigentlich auch mit dabei sein.
In der Premier League unheimlich gereift, Emre Can, und sicherlich auch jemand, der dann 2018 im Aufgebot der deutschen Mannschaft spielt. Ist ja auch recht vielseitig einzusetzen, von daher guter Mann, den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte. Alte Bayern-Schule.
Ja, und Matthias Sammer hat schon damals, als er noch, glaube ich, in der U18 gespielt hat, Matthias Sammer schon über Emre Can geschwärmt. Das ist der nächste große Spieler, den wir hier ranzüchten, auch charakterlich gesehen. Und da gestern konnte man nur sagen, okay, da hat Matthias Sammer damals recht gehabt.
Jetzt hat Jogi Löw gestern nach dem Spiel gesagt, oder hat das Zitat von Arturo Vidal aufgenommen und gesagt, ja, jetzt haben wir gewonnen, jetzt sind wir oder bleiben wir die beste Mannschaft der Welt. Kann man das nach diesem Confed Cup sagen oder welchen Aussagewert hat jetzt dieser Titelgewinn für die Kräfteverhältnisse im Weltfußball?
Es zeigt eigentlich nur, dass Deutschland super breit aufgestellt ist, was die Spieler angeht und den Kader angeht, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, selbst wenn vielleicht nächstes Jahr 4 gute Spieler ausfallen sollten zur Weltmeisterschaft, dass wir da keine gute Rolle spielen werden. Um wirklich was über die Elite-Spitze zu sagen, dafür fehlen Spiele wie gegen Spanien oder Argentinien, Brasilien und Italien und Frankreich vor allen Dingen, die und Belgien, die momentan auch eine super Mannschaft, also Frankreich ist für mich der Top-Favorit eigentlich. Die muss man erstmal schlagen und Chile in allen Ehren, die sind auch mit Top-Besetzung angetreten und die haben auch eine tolle Mannschaft, aber Chile ist für mich nicht oberste Spitze. Und nur weil man Chile schlägt und Mexiko und Australien und welche Mannschaft aus
Kamerun. Afrika dann Kamerun bei, hast du vergessen.
Ja, Entschuldigung.
Kamerun.
Nur wenn man diese Mannschaften schlägt, heißt das nicht, dass man Spitze ist. Das ist halt nicht Spitzenklasse, was wir da geschlagen haben.
Also werden wir mal sehen, was dann weitergeht und im Laufe des Jahres noch kommt. Auf jeden Fall kann man sagen, Jogi Löw hat im Grunde 3 Mannschaften, aus denen er wählen kann. Seine A-Nationalmannschaft, die ja jetzt zum größten Teil geschont wurde, die Truppe, die beim Confed Cup mit dabei war und dann natürlich auch noch die U21 von Stefan Kunz, aus der auch noch vielleicht der ein oder andere Spieler interessant werden kann. Dann im nächsten Jahr auf jeden Fall ein tolles Wochenende für den DFB, ein tolles Wochenende auch für den deutschen Fußball. Hat auch gezeigt, dass auf jeden Fall sehr viel Potenzial da drin steckt und diese ganze Nachwuchsarbeit, die ja seit Jahren geleistet wird, auch weiter Erfolge trägt. Stefan Behrens war das, unser Experte für den Confed Cup, mit seiner Analyse. Stefan, vielen Dank.
Danke, gerne wieder.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.